Die gelbe Couch, der Wirtschaftspodcast aus Mittelhessen.
In dieser Folge spreche ich mit Jens Ried, Bürgermeister der Stadt Kölbe. Aber wir sprechen nicht über sein Amt als Bürgermeister, sondern wie immer, wenn Jens hier im Podcast zu Besuch ist, wir reden über die Dinge, die uns gerade beschäftigen. Viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Jens, schön, dass du mal wieder im Werkraum bist. Bei mir, es sind, glaube ich, 2 Jahre her, dass wir ungefähr das letzte Mal gesprochen haben.
Stimmt, also ungefähr muss das her sein, ja? Stimmt, Zeit rennt.
Es ist gar nicht so wichtig, ob das, also kommt gar nicht auf die Woche an, aber ich denke, es ist viel passiert in den 2 Jahren. Ja. Und ich habe dich hier gar nicht an den Tisch geholt in deiner Funktion als Bürgermeister des schönen Städtchens Kölbe, sondern eher, um mit dir so einen kleinen Rundumschlag zu wagen. Das ist eigentlich so ein bisschen eine Sonderfolge.
Das ist auch schön so, weil natürlich werde ich häufig als Bürgermeister irgendwo hingebeten und jetzt genieße ich das mal, dass wir ein bisschen freier reden.
Ich habe mir lange über den Einstieg Gedanken gemacht, aber ich mache den mal über die letzten Folge Gelbe Couch, die ich so aufgenommen habe, die sich meist doch unweigerlich um die großen Probleme unserer Zeit drehen. Ob das der Krieg im Osten ist, ob das die neue weltpolitische Lage in Anbetracht der amerikanischen Regierung ist, ob das die unklare Situation der Bundesregierung ist, ob das die Automobilindustrie ist, ob das die boomende Rüstungsindustrie ist. Du merkst schon viele Themen, aber ich glaube, das ist dann jetzt mal interessant, auch mit dir, und ich spreche ja gern mit dir, auch immer sehr vielfältig, das einfach mal so durchzugehen. Wie hast du die letzten 2 Jahre so wahrgenommen?
Also ich glaube erstmal generell, muss man sagen, wir leben in einer Zeit, die in einer besonderen Art und Weise auch eine politische Zeit ist. Also ich glaube, dass, du sagst, ne, da kommt man irgendwann drauf, völlig egal, wie man thematisch startet, es geht irgendwann auch mal um Politik. Und ich kann mich schon noch erinnern, dass es Zeiten gab, in denen hat man eigentlich nicht so stark über Politik geredet, ne? Das hat man
jedem
so wahrgenommen.
Jedem geht eines dieser Themen auch.
Ja,
da.
Genau. Ja, das ja, ist der Punkt, natürlich. Ja. Und das, also der, sag mal, das, der Eindruck, dass man davon unmittelbar stark oder auch stärker betroffen ist, ist sicherlich weiter verbreitet. Das mag auch was mit sozialen Medien zu tun haben. Also ich glaube gar nicht, dass das immer so ist, aber die Wahrnehmung ist tatsächlich so. Und wenn ich die letzten 2 Jahre denke, muss man sagen, da ist einfach total viel gelaufen, was ja eigentlich, würde ich mal sagen, noch 3 Jahre vorher überhaupt nicht vorstellbar war. Also ich allein überlege, wir hatten vor etwas mehr als einem Jahr, da rollte durch Deutschland die Proteste der Landwirte wegen der Entscheidung der Ampelregierung, weil denen der Haushalt geplatzt ist, weil aufgrund einer erfolgreichen Klage in Karlsruhe plötzlich das nicht mehr so funktionierte, wie man sich das vorgestellt hat. Und das ist ja hat letztlich irgendwie dazu geführt, dass über eine lange, lange Hängepartie ja erstmal bei uns in Deutschland der Bundestag sich vorzeitig aufgelöst hat, eine Neuwahl stattfinden musste, konnte. Gleichzeitig haben wir parallel in Amerika eine Wahl, die ein Ergebnis hat, das wir uns in Deutschland vermutlich kaum vorstellen können. Aber wenn man ehrlich zu sich selber ist und war, sagen musste, das war vielleicht auch das wahrscheinlichere Ergebnis, auf das man sich hätte vorbereiten müssen. Ja, und auch sonst, ne, also auch innerhalb unserer europäischen Partnerschaften, muss man ja auch sagen, da weiß man ja auch nicht so genau, wohin das jeweils geht, ne. Also manche sympathisieren doch sehr stark mit den erstarkenden Autokratien, manche versuchen sich da irgendwie von abzugrenzen und man hat so ein bisschen den Eindruck, wir haben noch nicht so richtig den Weg gefunden, wie wir das jetzt so machen, dass wir also unsere eigene Stärke natürlich nach vorne stellen, aber uns auch wohl dabei fühlen, wie wir das machen.
Ich habe mich auch gefragt, mit welchem Thema, du hast sie jetzt alle auch einmal angesprochen, irgendwie kann man sie gar nicht so isoliert voneinander betrachten, wenn man aber chronologisch vorgeht, ich weiß gar nicht, haben wir vor 2 Jahren über Ukraine-Krieg gesprochen? Ich wahrscheinlich nicht. Ich glaube, da haben wir darüber gesprochen, wie für dich die letzten Jahre dann als Bürgermeister hier in der Lokalpolitik waren. Aber wenn wir damit anfangen, hättest du damit gerechnet, dass wir so eine Eskalation nochmal haben? Eskalation im Sinne von ganz konkret Krieg so nah an unserer NATO und auf der anderen Seite auch so eine Eskalation mit jemandem, den wir doch die letzten 20 Jahre versucht haben, als Partner zu entwickeln, um es mal so vorsichtig zu formulieren.
Also ich das, wenn ich das jetzt so sage, klingt es natürlich so, jetzt kann man ja viel sagen, aber ich kann für mich persönlich sagen, ja, damit habe ich gerechnet. Und zwar einfach, weil man das beobachten konnte, wie sich das entwickelt hat. Also man darf ja jetzt nicht so in den Eindruck verfallen, am 24. Februar 2022 ist aus heiterem Himmel plötzlich ein Krieg losgebrochen. Es gab in der Ukraine schon seit 2014 kriegerische Auseinandersetzungen. Ich erinnere an die Geschichte, natürlich, also was in der Ostukraine war, an die Annexion der Krim. Es gab davor schon, ich meine, das war schon so 2009 oder so, die Krise in Georgien, wo plötzlich Teile des Landes abgespalten wurden und sich da selbstständig gemacht haben. Wir haben in der Republik Moldau eine starke separatistische Bewegung unter der russischstämmigen Bevölkerung. Wir haben in den baltischen Staaten immer auch Konflikte mit der russischstämmigen Bevölkerung und der dann jeweils litauischen, lettischen oder estnischen, die jetzt nicht alle gewalttätig sind, ne? Aber man merkt eben schon, dass da einfach gewisse Spannungen sich auch aufbauen. Deswegen kann ich sagen, wirklich überrascht nicht. Das Überraschende ist vielleicht eher, wie das Ganze abgelaufen ist und wie ja doch offensichtlich erstmal grandios gescheitert der Plan ist, in der Ukraine kurzen Prozess zu machen, wie zäh dieses Land und dieses Volk tatsächlich ist. Aber die Frage natürlich auch, wie lange kann man das durchhalten? Ne? Und jetzt schlägt es natürlich über in andere politische Felder. Ne? Wie viel geben wir da rein? Was leisten wir an Hilfe? Wie viel Geld? Wie viel Material? Wer macht das eigentlich? Also machen das nur die Europäer? Steht die USA zu ihren Aussagen ja oder nein mit der neuen Regierung? Das ist ja alles völlig unklar. Und nach diesem ja doch für mich eher merkwürdigen Auftritt vor den Kameras von Donald Trump und Wladimir Zelensky und Vance, weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau, mit was wir überhaupt noch rechnen können, außer damit, dass wir mit nichts rechnen können, also jedenfalls nichts Verbindliches.
Siehst du da Zusammenhänge möglicherweise, sag mal, mit diesem Konflikt in der Ukraine, ein bisschen auch dieses neue Feindbild Putin, was heißt neue, alte Feindbild Russland, das dann aufgemacht wurde, dass es dadurch auch zu so einem Erstarken des Populismus und auch möglicherweise zu so einem, war das Wasser auf die Mühlen von auch so einem Trumpschen Wahlkampf?
Ja, also ich glaube schon, dass es ein großes Bedürfnis bei sehr, sehr vielen Menschen gibt und das ist unabhängig davon, wo wir uns auf der Welt bewegen, größere Klarheiten zu haben. Also ich glaube, die Zeiten werden als unsicher erlebt, weil man nicht mehr so richtig weiß, woran man sich orientieren und festhalten soll.
Das hört sich ja so an, als seien die Zeiten im Kalten Krieg, als es links und rechts gab und blau und rot, klarer gewesen und für die Leute angenehmer zu ertragen sozusagen.
Also dass sie klarer waren, würde ich sagen. Dass sie besser waren, würde ich nicht sagen. Aber klarer waren sie auf jeden Fall. Also weil da hingen ja auch noch andere Fragen dran. Es ging ja nicht nur darum, wer ist Freund, wer ist Feind. Das ging ja auch um Lebensformen, ne? Um Wirtschaftsformen, um Formen politischer Entscheidungsfindung, ne? Die Demokratien gegen die Diktatur und so weiter. Und jetzt merken wir, dass das ist ein großes Gemix mittlerweile. Also es gibt Demokratien, die tragen autokratische Züge. Dann gibt es autokratische oder diktatorische Regime, die liberale Züge zeigen. Also dass diese ganz klassischen Unterscheidungen, die funktionieren ja nicht mehr. Und was auf der großen Politik gilt, das gilt sicherlich auch in kleinerem Rahmen. Und das erzeugt, glaube ich, schon erstmal einen gewissen Orientierungsbedarf. Und immer, wenn man sich orientieren muss, sucht man feste Anker und Haltepunkte. Und das ist sicherlich erstmal ein Vorteil für die, die diese klaren Punkte anbieten, auch wenn die nicht sonderlich stabil sind und auch nichts taugen. Und das ist, glaube ich, momentan das, was wir als Schwäche der demokratischen, nicht nur Staatsform, sondern auch Gesellschaftsform erleben, dass Demokratien derzeit jedenfalls nicht immer gut in der Lage sind, diese festen Orientierungspunkte zu setzen.
Ich will gleich nochmal mit dir über Trump sprechen, aber nochmal kurz zurück zu diesem Ukraine-Thematik. Als es losging vor 3 Jahren im Februar, habe ich gedacht, okay, das dauert jetzt keine 2 Tage. Dann habe ich gedacht, okay, das kann man ja keine 14 Tage durchhalten. Vor 2 Jahren, als wir Podcast aufgenommen, hätte ich auch nicht gedacht, dass wir jetzt 2025 die Ukraine immer noch schafft. Ich kann mir das militärisch rein gar nicht vorstellen, wie das funktioniert, da einfach so lange im Konflikt zu sein und sich gegenseitig die Kugeln um die Ohren zu jagen. Aber wie ist es denn für dich jetzt auch als Politiker von einem von der kleinen Stadt, sage ich jetzt mal. Wie spürst du auch diesen Konflikt? Jetzt mal ganz konkret, jetzt mal nur Ukraine, diese Kriegssituation seit mittlerweile über 3 Jahren. Was bedeutet das jetzt runtergebrochen für dich als Bürgermeister hier vor Ort?
Also wir hatten ja relativ engen Kontakt tatsächlich mit diesem Konflikt in mehreren Hinsichten. Wir hatten relativ zügig nach Ausbruch dieses Krieges, hat das Regierungspräsidium uns gebeten, aber es war schon eine Bitte, die man auch nicht ablehnt, unsere Sporthalle zur Verfügung zu stellen als Notunterkunft, weil die Unterkunftsmöglichkeiten einfach sehr stark begrenzt waren. Das haben wir auch gemacht. Das heißt, wir hatten über mehrere Monate hinweg insgesamt rund 1.100 Ukrainerinnen, teilweise Ukrainer, aber meistens waren das Frauen mit Kindern, bei uns in der Sporthalle, die dann woanders dann hingegangen sind, wenn irgendwo anders Platz war. Aber wir hatten sehr konkret damit zu tun. Wir haben in der Zeit auch 2 Hilfstransporte ausgestattet mit jeweils über 10 Tonnen Hilfsgütern, die in die ukrainische Partnerstadt unserer polnischen Partnerstadt gefahren wurden. Und das war schon toll, wenn man dann da im ukrainischen Fernsehen irgendwie dann die Bürgermeister in dieser Stadt sieht, die und versteht ja kein Wort, aber dreimal kommt Kölbe vor. Das war schon irgendwie auch in dieser ganzen Schrecklichkeit auch irgendwie erhebend, dass man sieht, okay, da bauen sich jetzt auch Verbindungen einfach auf. Und das hat schon auch Konflikte insofern ausgelöst, weil, ich sag mal, wir in Deutschland, glaube ich, eine relativ klare, bei den meisten zumindest, eine relativ klare Meinung dazu haben, auf wessen Seite wir stehen. Also das ist jetzt so ein Punkt, wo wenig Unsicherheit sozusagen bestand. Ob die immer noch so besteht, weiß ich nicht. Aber es war klar, die Ukraine wird angegriffen, da geht unsere Solidarität hin. Und das ist dann nicht so ganz einfach, wenn man plötzlich ganz viele Ukrainer in einem relativ kleinen Ort wohnen hat, in dem aber auch natürlich Menschen sind, die entweder russische Wurzeln haben oder wie auch immer und die überhaupt nicht Putin-Freunde sein müssen, aber wo man eben weiß, okay, wie ist denn das jetzt? Ne? Oder muss man sich jetzt Gedanken machen? Und das haben wir ganz gut dadurch hinbekommen, dass wir mit unserer ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe da einfach sehr, 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 sehr viel Gespräche geführt haben, haben Angebote gemacht, auch Sprachkurse angeboten. Das hat gut funktioniert. Also das ist für mich so ein Zeichen, wie auch in einer eigentlich krisenhaften Situation Staat und in Verbindung mit Ehrenamt funktioniert und einfach Sicherheiten schafft. Und das fand ich erstmal sehr gut. Von den großen politischen Linien, die das ausgezogen hat, also über Energiefragen und so weiter, klar, da waren wir auch stark von betroffen, das merken wir bis heute, ne? Also die Kosten für Strom nicht mehr so sehr, aber für, wenn man noch Gas zum Heizen benutzt und auch Öl, das merkt man bis heute. Ne? Und am Ende ist auch jetzt so ein bisschen mehr die Frage, während, ich sag mal, so eine gewisse Zeit so die, glaube ich, die Meinung vorherrschte, naja, die Ukraine, die wird das schaffen und dann haben wir Ruhe. Ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so ganz klar. Also wir werden uns auch mit der Frage beschäftigen müssen, was ist, wenn die Ukraine das nicht schafft? Oder wir nicht genug unterstützen können oder es insgesamt nicht genug Unterstützung gibt, was kommt denn dann auf uns zu? Und das ist ja eine Diskussion, die letzten Monate wieder stark an Fahrt aufnimmt. Was müssen wir selber rüstungsmäßig tun? Das betrifft die Kommunen jetzt erstmal nur am Rande. Aber das wird sich natürlich irgendwann auch mal, man sich die Frage stellen müssen, okay, wenn wir uns echt auf einen militärischen Konflikt vorbereiten, was ist dann unsere Aufgabe im Zivilschutz? Was müssen wir tun? Ne? Und das wird ja letzten Endes auf der kommunalen Ebene hängen bleiben. Und da gibt es durchaus auch, also der ganze Landkreis entwickelt gerade einen Plan, was tun wir, wenn der Strom ausfällt? Und es wäre jetzt nicht nur 2-3 Stunden, sondern was tun wir, wenn der Strom 4 Tage ausfällt? Und das sind schon so Überlegungen, da hat ja vor 3-4 Jahren keiner dran gedacht, dass man die überhaupt anstellt.
Sind alles auch Überlegungen, da hätte man vielleicht vor einem Jahr schon dran gedacht, in Anbetracht alleine dieses Ukraine-Konflikts. Und dann würde ich sagen, kam da nochmal so ein Katalysator ins Spiel in Form eines blondhaarigen US-Präsidenten, der die Situation ja dann auch nochmal verschärft hat. Wie hast du denn das so als Politiker, der selbst Wahlkampf führt, ins Amt gekommen ist? Wie nimmt man sowas wahr, wenn man dann so einen amerikanischen Wahlkampf sieht und wenn man dann so, ich sag mal, die Show ab Tag 1, die Show Wahlkampf sich anguckt und die Show Ich werde Präsident anschaut?
Also ich glaube, man muss ja erstmal sagen, dass das politische Leben oder das gesamte Feld der Politik in den USA funktioniert da schon ganz anders als bei uns. Also das ist ja viel aggressiver, viel bunter, viel lauter, auch viel persönlicher. Also auch wenn wir das hier auch merken, dass es persönlicher wird, ist das natürlich weit, weit entfernt von dem, wie in den USA Politik gemacht wird. Und ich glaube, das muss man erstmal zur Kenntnis nehmen, dass das auch eine andere Mentalität ist. Auch dieses System mit diesen zwei Parteien, das fordert das ja nahezu heraus, dass man auch viel schärfer sozusagen aufeinander zugeht oder auch losgeht. Interessant fand ich es erstmal, und zwar interessant im Sinne auch von besorgniserregend, wie man doch mit irgendwelchen Fake News und Behauptungen einfach Stimmung machen kann und wie wenig Bereitschaft auch offenkundig besteht, das wirklich mal zu hinterfragen. Also ich erinnere an die Haitianer, die Katzen und Hunde essen. Ne? Das war ja so ein, ich meine, ich weiß nicht, das war, glaube ich, bei uns so gut wie jedem klar, dass das nicht sein kann. Jedenfalls nicht, dass das jahrelang passiert und keiner sagt was. Also das war in sich absurd. Und trotzdem hat das ja offensichtlich nicht dazu geführt, also das ist, glaube ich, nicht bis heute nicht widerrufen worden. Ne? Also
und da gab es... Völlig egal, es gab ja auch 10 andere News in der...
Natürlich.
10 Millionen andere
Genau, News aber das kann dann so stehen bleiben. Ne? Und das ist, glaube ich, schon mal eine neue Qualität, würde ich sagen, an der Stelle. Und ja, damit müssen wir, glaube ich, auch einfach umgehen lernen. Also das ist auch eine Art, Politik zu machen. Also man erlebt die als sprunghaft, ja, aber ich finde, sie hat noch so einen anderen Unterton. Sie ist sehr geschäftsmäßig. Ne? Also es ist Politik Deals als machen. Deal. Genau. Also wo kriege ich den besten Deal? Und den mache ich dann. Und das hat auch ein gewisses System, will ich mal sagen. Ne? Das ist jetzt kein System, mit dem wir politisch gut umgehen können, weil das wir so nicht ticken. Aber es hat natürlich schon eine klare Zielrichtung. Was ist jetzt für mich, für mein Land hier das Beste? Und ich sag mal, die Show finde ich immer gut, ne? Der Golf von Mexiko. Wie das jetzt heißt, spielt ja im Grunde gar keine Rolle. Aber es ist ein guter, der Golf von Amerika ist oder nicht. Der Punkt ist, glaube ich, dass sich daran zeigt, dass wir doch wieder stärker in etwas hineinkommen, was man in der Linguistik den Kampf um die Semantik nennt. Also wer bestimmt, was gesagt wird, also mit welchen Begriffen und mit welchen Bedeutungen gearbeitet wird. Und da muss man erstmal sagen, hat der amtierende US-Präsident offensichtlich gute Berater.
Du hast eine Botschaft? Wir machen sie sichtbar. Mit durchdachtem Grafikdesign, kreativen Videoproduktionen, beeindruckenden Fotos und kraftvollen Audioproduktionen. Entdecke mehr auf wr56.de oder ruf uns einfach an.
Da fällt mir sofort der Moment des Attentats ein auch.
Mhm.
Ja, wie hast du das wahrgenommen, auch mit deinem theologischen Hintergrund? War da die Hand Gottes im Spiel? War das der spannende Punkt auch im Wahlkampf, diesen Attentatsversuch semantisch umzudeuten in ein fast schon godlike?
Also ich sag mal so, er hat's
Aura, die Kugel abgehalten hat.
Er hat's Beste draus gemacht. Also das ist nicht das so zuspitzt. Ich glaube, das darf einen nicht wundern. Das hat vermutlich auch Donald Trump nicht gewundert und auch keinen aus seinem Umfeld. Dass ein Schütze nicht trifft, ist erstmal einfach so. Ich glaube nicht, dass da eine göttliche Hand oder göttliche Vorsehung, was auch immer, im Spiel war. Ich bin auch gerade als Theologe kein Freund von solchen Erklärungsmustern, weil dann müsste man mir erstmal erklären, wieso es überhaupt zu dem Schuss kam, wieso wurde überhaupt jemand losgelassen, der so agieren kann. Das hätte man alles ja schon viel früher verhindern können. Also das ist, glaube ich, tatsächlich zufällig. Aber er hat
bei Gott wusste, dass es so einen medialen Effekt hat dann.
Ja, ich sag mal so, also wenn wir, also über so eine Betrachtungsweise mal an die biblische Überlieferung rangehen würden, klar, da ist, der weiß schon, wie man Effekt macht. In den letzten 2 Jahrtausenden hat er nicht mehr so viel Effekt gemacht, jedenfalls nichts, was wir so ausdeuten würden. Aber ich glaube schon, dass das ein Erklärungsmuster ist, das in den USA in einer anderen Art und Weise zieht als bei uns. Also ich denke nicht, dass ich hier jetzt ein deutscher Politiker hinstellen würde und sagen würde, ja, es hat irgendwie, die Vorsehung hat jetzt dafür gesorgt, dass ich hier heil geblieben bin. Das ist, glaube ich, eher ein Erklärungsmodell, das in nicht überall in den USA, aber in bestimmten Bereichen der USA, glaube ich, eine eigene Plausibilität hat.
Ich erinnere mich, als du als Bürgermeister angetreten bist, da hast du auch gesagt, da war auch so ein bisschen, du willst vieles anders machen, du hast neue Ideen, du gehst so ein bisschen in der Startup-Szene, würde man sagen, disruptiv an die Sache heran. Ist ja auch das, was man jetzt so ein bisschen zu Trumps Politik sagt, ja, sich am ersten Tag eins hinsetzen, erstmal medienwirksam Dekrete unterschreiben und jeden Tag morgens pünktlich zum Erwachen aller erstmal eine News raushauen, die alle vom Hocker haut. Ist dir das sympathisch oder ist dir das fremd?
Also das ist mir so schon fremd. Also disruptiv kann man sein, das muss man aber sehr gezielt sein. Also abgesehen davon, dass man nicht alles einfach anders machen kann, weil Dinge ja auch laufen und auch laufen müssen. Also man muss sich die Punkte, an denen man disruptiv ist, wirklich gut aussuchen und muss auch sicher sein, dass man da dann etwas hinsetzt, was wirklich besser funktioniert. Aber die Art, wie Donald Trump das macht, also was ich das Erstaunliche finde, ich weiß nicht, das vermute, dass das anderen auch so geht, mich wundert das Schweigen der Opposition. Also ich weiß nicht, ob wir das nur nicht mitkriegen oder woran das liegt, aber ich glaube, die befinden sich immer noch in so einer Art Schockstarre. Also der überrollt die einfach mit so viel absurdem Zeug, dass die gar nicht wissen, wo sie jetzt ansetzen sollen. Ne? Und der nutzt einfach die Schwäche dieses politischen Systems, auch des Zwei-Parteien-Systems, glaube ich, einfach aus. Und das weiß ich nicht, wohin das führt.
Also, und die Effekte des Mediensystems natürlich. Und ich glaube, es ist genau wie du sagst, dass da viele Leute sich sehr wahrscheinlich in die Faust gebissen haben in Anbetracht, also viele Demokraten oder ja. Tesla-Fahrer, die sonst immer noch sehr weltoffen unterwegs waren, sich in die Faust gebissen haben, was da jetzt gerade passiert. Und es ist ja auch erst die letzten 2-3 Wochen so ein bisschen ans Tageslicht, als Vance dann ausgebuht wurde, als er in Washington ins Theater und in die Oper gehen wollte. Jetzt die Tage, die Richterin gestern, die Jubel der Demokraten, die 24-Stunden-Rede habe ich auch gesehen im Senat von einem Demokraten, war irgendwie gestern, der 24 Stunden am Stück gegen Trump gewettet hat, die längste Rede. Auch wieder so Medienereignisse, vielleicht kommen die Demokraten.
Ja, ich denke, da kommt jetzt was. Also, aber das muss auch aus der Mitte der Bevölkerung kommen. Ich glaube, was in Amerika schon gut etabliert ist, das ist, dass es eine politische Klasse sozusagen gibt. Ich würde vielleicht in Europa sagen, so eine Art Adel, die das so untereinander, sagen wir mal, ausmachen. Aber was man, glaube ich, jetzt braucht, das ist echt eine Bewegung aus der Bevölkerung raus, die sagt, wir wollen das so nicht. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass die Mehrheit der Amerikaner das tatsächlich so nicht will, weil die, was auch immer da jetzt passiert, man merkt es ja jetzt schon, Amerika steht auch vor einem ökonomischen, ich will nicht sagen Niedergang, aber es wird ökonomisch schwierig. Langsam. Und das werden die Leute merken. Also ich sag mal, wenn man jetzt sieht, dass da die Aktienmärkte beginnen, sich zu bewegen und zwar stark zu bewegen, dann kann man jetzt sagen, ja gut, ist halt so. Aber wenn man dann mal sich überlegt, dass ja die Altersversorgung der meisten US-Amerikaner auf Aktien basiert, ist das so, die verknuspern da gerade die Rente. Ne? Also das muss man auch sehen. Und ich weiß nicht, ob das so schon durchgeschlagen ist. Aber wenn das mal richtig bewusst wird, weiß ich nicht, ob dann noch dieselben Leute noch jubeln, die das vorher getan haben. Das wird sich dann zeigen müssen. Aber da müssen die Amerikaner sich irgendwo selber helfen.
Das heißt, kurz gefragt, ist Rainer die Politik reiner Populismus?
Was Trump macht?
Mit wenig Kompetenz am Ende?
Ich wäre vorsichtig, zu einfach nur zu sagen, das ist alles nur Unsinn. Also ich glaube, dass da auch sehr viel gezielt gemacht wird. Das ist möglicherweise nicht die Art von Kompetenz, die wir uns bei jemandem, der politische Verantwortung trägt, wünschen. Aber ich glaube nicht, dass das alles so, ich sag mal so aus dem Bauch heraus ist. Das ist, glaube ich, teils auch schon gezielt. Nicht alles. Ich glaube, dass da auch viel Emotionalität klar mitspielt, auch viel unvorbereitet passiert, aber nicht alles. Also man kann jedenfalls sagen, bisher ist es Donald Trump mit seiner Art und seinen Leuten erstmal gelungen, sich da fest in den Sattel zu setzen. Und das wird man eben sehen, ob das so bleibt.
Ganz unabhängig davon, wie die amerikanische Bevölkerung damit umgeht, ist es ja jetzt auch erstmal hier relevant, wie unsere, ich sag mal, überspitzt nicht existente Bundesregierung damit umgeht, wie wir als Europäer damit umgehen, hat ja ganz viele Folgen. Wir hatten über Ukraine gesprochen. Ich glaube, wir müssen uns über eine neue europäische Sicherheitspolitik Gedanken machen. Wir müssen uns wirtschaftlich, glaube ich, ein bisschen Gedanken machen, wie wir uns aufstellen gegenüber jetzt nicht nur den Asiaten, sondern auch den möglicherweise den Amerikanern.
Ja.
Welche dramatischen Veränderungen siehst du da noch für Deutschland oder vielleicht auch ganz konkret in Kölbe, hast du schon was mitbekommen von der Zollproblematik zum Beispiel?
Nee, da haben wir bisher noch keine Probleme. Was wir natürlich sehr stark merken, ist einfach die wirtschaftliche Schieflage, in der wir stecken. Das merken wir an immensen Ausfällen an Steuern. Also die deutschen Kommunen hatten noch nie so ein schlechtes Haushaltsjahr wie das laufende. Aber es ist nicht schlimm, weil das nächste wird noch schlimmer. Also das bei 25 wird dann schon besser werden, wenn erstmal 26 erreicht ist. Und dann gibt es jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen bergauf. Also das merkt man schon, das ist aber mehr so eine allgemeine Effekt. Jetzt konkret würde ich sagen, haben wir das nicht. Also haben jetzt auch keine Flüchtlinge aus den USA, die politisches Asyl brauchen, Wissenschaftler oder so, die nicht mehr in den USA sein wollen. Das weiß ich nicht, vielleicht gibt es das in Marburg. Bei uns merken wir das natürlich so nicht. Ja. Also ich glaube, wir haben in Europa uns die letzten Jahrzehnte, und da kann sich auch, glaube ich, auch keiner von freisprechen, uns vieler Dinge entledigt, die uns irgendwie unangenehm waren. Also wir haben uns nicht so viel Gedanken über unsere militärische Sicherheitsformation gemacht, weil man hatte ja die USA im Hintergrund und so. Und wir haben uns vielleicht auch nicht so viel Gedanken gemacht, wie wir genau mit unserer Energie umgehen wollen, weil es gab ja Lieferanten. Wir haben uns vielleicht auch nicht genug Gedanken darüber gemacht, was wir eigentlich mit unserem immensen Wohlstand, den wir der letzten Jahre ja wirklich geflossen ist, eigentlich sinnvollerweise tun. Und was auch immer jetzt sonst getan wird, die neue Bundesregierung und auch die anderen europäischen Regierungen werden sich wieder stärker auf das konzentrieren müssen, was für uns jetzt erstmal ansteht. Und ich würde das auch, also wäre auch ein bisschen vorsichtig, das immer nur als. Jetzt würde ich gerade sagen, jetzt würde ich ein bisschen aufpassen. Das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt hier Anti-Trump und Anti-Putin-Politik nur machen, sondern wir müssen erstmal gucken, was ist denn für uns erstmal das Beste und wie können wir das gemeinsam erledigen? Also, das wird auch Deutschland nicht alleine schaffen. Auch Frankreich wird das nicht alleine schaffen. Ich bin übrigens auch mal gespannt, ob das nicht irgendwann in Großbritannien dazu führt, dass sie dann ja vielleicht was doch nicht so schlecht mit den anderen in einer Gemeinschaft zu sein. Wird man auch noch sehen müssen. Aber das werden die Herausforderungen sein, sich auf die europäischen Bedürfnisse zu konzentrieren und trotzdem die Welt dabei nicht aus dem Blick zu verlieren. Aber wie gesagt, ich würde das nicht so, also mit einer Anti-Trump- und Anti-Putin-Politik wird man das alleine nicht hinkriegen. Man sollte Politik immer nicht gegen, sondern immer nur für was machen.
Bräuchten wir auch so einen? Haben wir da die Chance jetzt verpasst, mit der Neuwahl jemanden auch so dem entgegenzusetzen, so einem deutschen Trump?
Nee.
Hat der Merz da seine Chance verpasst, sich auch zu stilisieren und einzureihen und dann Europa einzuführen?
Ich glaube, aber
mit einem starken Deutschland im Kern?
Nein. Also das kann der nicht. Und das meine ich, das ist jetzt eher eine positive Aussage, dass er das nicht kann. Also ist er einen nicht. Klar wäre eine Führungsfigur für Deutschland, die auch europäisch indikativ wirken kann, gut. Aber Angela Merkel ist halt weg. Um da mal ein klares Statement zu sagen. Also man kann
so über Elon Musk haben wir auch nicht unbedingt. Du hast ja vorhin auch die gute Zusammenarbeit von Politik und Ehrenamt angesprochen.
Ja.
Ist ja da auch, wenn wir so einen Elon Musk hätten und nochmal.
Ja, also, aber das sind so Charaktere, die haben bei uns, glaube ich, politisch nicht so richtig, können nicht so richtig Fuß fassen und das ist auch gut so.
Ist doch eher überspitzt.
Nein, das ist alles klar.
Ein bisschen ironischen Unterton. Auf der anderen Seite ist es aber ja genau das, was hier auch ja ein bisschen Bürokratie abbauen, ein bisschen auch Geld im öffentlichen Sektor einsparen, ist ja auch vielleicht was hier ansteht.
Ja, also was ich schon glaube, also auf jeden Fall, diese Bundesregierung, die muss jetzt in den nächsten 4 Jahren echt was liefern.
Welche Bundesregierung?
Die es dann gibt.
Jetzt gerade mal so.
Also es wird eine CDU-SPD-Regierung geben, da bin ich mir ziemlich sicher.
Aber da waren sich ja alle schon kurz nach der Wahl klar. Ich habe mich da gefragt, warum? Ihr seht doch diese Lage in der Welt. Ihr seht den Trump, ihr seht den Krieg, ihr seht die Probleme, ihr seht die deutsche Wirtschaft. Warum setzt ihr euch jetzt hin und wollt bis Ostern eine Regierung auf die Beine stellen, obwohl ihr eigentlich eh schon wisst, ihr müsst zusammenarbeiten? Warum macht ihr das nicht direkt ab dem nächsten Tag? Koalitionsvertrag auf dem Bierdeckel sozusagen.
Ja, war das nicht auch Merz mal mit der Steuererklärung auf dem Bierdeckel?
Genau, deswegen spreche ich das so an, ja? Koalitionsvertrag auf dem Bierdeckel. Wir wissen doch wir müssen jetzt handeln, wir brauchen eine Regierung.
Ja,
bin ich dazu naiv?
In einer Hinsicht ja, in anderen vielleicht nicht. Also naiv vielleicht in der Hinsicht, dass die politisch Verantwortlichen so nicht ticken. Was aber völlig richtig ist, dass man das eigentlich erwarten muss. Also dass man schnell Ergebnisse erwarten muss. Nicht überstürzt, aber ich sage mal so schnell wie möglich. Und das ist auch finde, man kann sowas auch ein bisschen schneller machen, aber dazu gehört natürlich auch von allen Seiten ein gewisses Verantwortungsbewusstsein und ein gewisses Bewusstsein dafür, dass man jetzt wirklich für das Land das liefern muss. Ich weiß nicht, ob das bei allen ausreichend stark ausgeprägt ist. Das hat man ja auch in den letzten Wochen in Diskussionen durchaus gesehen, dass man da vielleicht auch mal fragen kann, ob das jetzt alles so sinnvoll und gut ist. Aber es wird diese Regierung geben und dann muss was passieren. Und ja, dazu gehört auch daran, dass da was passiert.
Ja.
Ja, ja, tue ich. Also vermutlich erwarten wir mehr, als dann de facto passieren wird. Aber ich sage mal, man kann jetzt auch nicht etwas, was jahrzehntelang sich in einer gewissen Richtung entwickelt hat, jetzt plötzlich in 4 Jahren total auf den Kopf stellen. Aber Stichwort Bürokratieabbau ist ganz, ganz entscheidend, weil das hemmt uns. Und das kann ich als Vertreter einer Kommune auf jeden Fall sagen. Wir könnten viele Dinge viel schneller und viel besser erledigen, wenn wir nicht so viel Bürokratie über uns hätten, die uns dabei wohlmeinend, also müssen wir wirklich sagen, wohlmeinend, aber einfach aufhält. Da muss dringend was passieren. Ich glaube, wir müssen auch stärker den Wirtschaftsmotor wieder ankurbeln, weil am Ende ist so, wie wir verfasst sind. Und klar, man kann nicht unendlich wachsen, das ist alles völlig richtig, aber das Plus, das die Wirtschaft erzielt, das ist das, von dem wir diesen Sozialstaat bezahlen müssen. Und das ist gut, wenn wir den bezahlen können, weil das einfach auch für den inneren Zusammenhalt im Land wichtig ist. Und dazu brauchen wir aber eine starke Wirtschaft. Also eine gute Wirtschaftspolitik ist immer auch eine gute Sozialpolitik. Das, glaube ich, da wird was passieren müssen. Und dann wird es auch um den Stand Deutschlands natürlich auch im internationalen Karussell gehen. Also da haben wir, denke ich, die letzten Jahre vielleicht nicht immer die beste Performance abgeliefert, was sicherlich auch schwierig war. Da werden wir gute Leute brauchen, die eben auch den anderen, Trump, Putin, Orban, wem auch immer, wirklich auf Augenhöhe begegnen können, ein bisschen noch ein bisschen drüber, und die auch in den Griff kriegen. Das wird, glaube ich, auch ganz entscheidend sein, weil, wenn man mal ehrlich ist, wir haben in der Ukraine den Krieg, wir haben im Nahen Osten einen stark gärenden
Konfliktherd. Wir haben viele Themen, die wir jetzt übergangen haben,
ja,
obwohl wir schon länger reden. Ja.
Im Fernen Osten, Taiwan, auch das ist, weiß man nicht, was da mal passiert. Also wir haben da durchaus viele mögliche Konfliktherde, mit denen wir uns irgendwie beschäftigen müssen, und darauf müssen wir uns vorbereiten können.
Ja, und die Zeit tickt auch bis zur nächsten Wahl.
Die Zeit tickt, ja. Und
dann haben wir eine erstarkende, noch stärker werdende AfD möglicherweise.
Ja, also da glaube ich schon, wenn wir es schaffen, dass der Staat auf allen Ebenen mehr Effizienz erreicht, auch eine gewisse Stärke zeigt und demonstriert, dass wir dann gute Chancen haben, dann auch weiter im demokratischen Spektrum vernünftig weiter Politik machen zu können. Gelingt das nicht, wird sicherlich deutlich schwieriger.
Das ist jetzt ein sehr deprimierendes Schlusswort fast, um das so stehen zu lassen. Hast du jetzt auch nochmal, jetzt spiele ich wieder auf deine theologische Ausbildung an.
Die Hoffnung hast du noch mal, zuletzt.
Wollte ich gerade sagen, hast du noch so was Hoffnungsvolles, so ein also Licht, so ein Licht am...
Ich meine das gar nicht so deprimiert oder depressiv. Ich glaube wirklich, dass wir das schaffen. Man muss halt nur einfach mit den Realitäten sich auseinandersetzen. Und die Realität ist, es wird jetzt erwartet, dass wir liefern. Und ich kann für uns sagen, also nicht nur für mich persönlich, ich meine jetzt auch wirklich für die Städte und Gemeinden, wir liefern auch, wir wollen liefern. Wir brauchen dafür ein bisschen mehr Ellbogenfreiheit und Schulterfreiheit und ein bisschen mehr Bewegungsraum. Die Länder können liefern, auch der Bund kann liefern, da bin ich fest von überzeugt. Und wir tun es, wir müssen, und das ist, glaube ich, das, was neu ist. Wir haben jetzt vor Augen, wir müssen das tun, weil das unsere Demokratie auch stärkt und weil das zeigt, dass das einfach die beste Form ist, eine Gesellschaft und Staat zu organisieren. Und das wird uns auch gelingen, weil wir dafür die notwendigen, das meine ich jetzt auch tatsächlich so, die notwendigen, auch geistigen, intellektuellen Ressourcen haben, um Dinge vorausschauend planen und auch tun zu können. Das ist unsere Stärke.
Ich habe noch eine fast schon große Frage zum Abschluss. Vielleicht kannst du sie kurz beantworten. Ich weiß, du gehst auch gerne essen. Du liest gerne, du beschäftigst dich mit Literatur.
Ja.
Den schönen Dingen sozusagen. In so einer Zeit, in der alles scheinbar schrecklich ist, den Bach runtergeht, wir rationalisieren müssen, uns auch auf die kalte Realität besinnen müssen. Welche Rolle spielen da noch die schönen Dinge, die schöne Kunst, das schöne Essen und das schöne Musikhören für dich?
Das sind immer Gelegenheiten und Anlässe zur Reflexion. Ich glaube, man trifft bessere Entscheidungen, das gilt privat wie politisch, wie unternehmerisch, wenn man es reflektiert tut. Und dafür braucht man Zeit. Reflexion braucht Zeit und auch Anregung. Beim Essen, ja, es geht aber nicht nur ums Essen, es geht ja auch um die Gespräche, die man dabei führt. Und ich lese tatsächlich sehr gern. Ich versuche möglichst viel zu lesen, weil das einfach das Gehirn flexibel hält. Und wer flexibel denken kann, findet auch immer eine Lösung da, wo andere keine sehen.
Das war doch jetzt ein sehr schönes Schlusswort. Jens, ich danke dir für das Gespräch. Ich könnte das ewig so weiterführen. Wir könnten das eigentlich dauerhaft so führen. Wir haben nie so ein fixes Thema, aber dennoch ist es immer...
Ja, wir müssen vielleicht doch irgendwie dazu kommen, dass wir eine Serie machen, die irgendwie kurzfristiger als alle 2 Jahre läuft.
Es entwickelt sich zu einer Serie.
Es wird, ja, genau.
Alle 2 Jahre sozusagen. Aber da können wir nochmal nachher drüber sprechen. Vielen lieben Dank, dass du da warst und ich freue mich auf jeden Fall auf unser nächstes Treffen.
Danke für die Einladung.
Die gelbe Couch, der Wirtschaftspodcast aus Mittelhessen.